Ja, Vater, ich danke dir, dass wir jetzt Gottesdienst feiern können und ich bitte dich, dass du jetzt Reden segnest und Hören segnest. Du kennst uns ganz genau und du weißt, in welchen Situationen jeder Einzelne von uns steckt und ich bitte dich, dass du einfach in unser aller Leben reinsprichst, dass wir was mitnehmen können aus deinem Wort, das uns einfach weiterbringt in unserem Leben. Amen. Ja, ihr könnt es schon hinter mir an der Wand sehen, der Wilfried hat es auch schon erwähnt. Ich möchte euch heute was erzählen zum Thema Selbstliebe. Also meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das auch eher selten gepredigt wird, aber der Begriff Selbstliebe an sich wirkt auf den ersten Blick natürlich, wie es der Wilfried auch schon gesagt hat, irgendwie erstmal so ein bisschen ich-zentriert. Und da ist man dann schnell dabei, dass man dieses Wort negativ einordnet und irgendwie in Verbindung bringt mit Selbstverliebtheit oder Egoismus oder Selbstsucht. Aber tatsächlich hat Selbstliebe im biblischen Kontext damit überhaupt gar nichts zu tun, also weder mit Egoismus, Selbstsucht oder sonst was. Ganz im Gegenteil, es findet eine ganz klare Abgrenzung statt und Selbstliebe ist in der Bibel nichts Negatives, sondern ein sehr, sehr wichtiges und zentrales Thema. Und das wollen wir uns heute mal gemeinsam angucken. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das ist eines von 4.000 oder mehr als 4.000 Ergebnissen, wenn man den Begriff Selbstliebe jetzt mal bei Amazon in die Suche eingibt. Und ich fand den Titel von dem Buch sehr spannend, also liebe dich selbst und dann ist es egal, wen du heiratest. Also hier hat anscheinend jemand festgestellt, dass das Thema, wie gehe ich mit mir selber um, Auswirkungen hat auf meine Beziehungen. Das Buch ist sogar auch ein Bestseller, habe ich nachgeforscht. Ich habe es selber jetzt nicht gelesen, es ist auch kein christliches Buch. Aber darin erzählt ein Ehepaar einfach seine Geschichte vom eigenen Scheitern und wie sie es geschafft haben, irgendwie aus ihrem Beziehungsscherbenhaufen wieder eine tiefe Liebesbeziehung zu machen. Und die zentrale Aussage des Buches ist eigentlich, die allermeisten Ehescheidungen sind überflüssig, Partnerschaft ist ein Entwicklungsweg, den man zusammen gehen muss und guter Umgang mit sich selbst bewirkt Positives in Beziehungen. Das Spannende daran ist, es ist zwar wie gesagt kein christliches Buch, aber dahinter steckt ein biblisches Prinzip oder ein göttliches Prinzip, und zwar gesunde Selbstliebe. Und das Coole an göttlichen Prinzipien ist, sie funktionieren, wenn man sie anwendet. Und ja, deswegen ist vielleicht auch dieses Paar zum Erfolg gekommen. Göttliche Prinzipien haben ihren Ursprung in Gott. Er ist der Schöpfer des Lebens und der Konstrukteur des Lebens und er kennt jedes einzelne Zahnrad. Und deswegen, wenn wir uns an seine Prinzipien halten, dann bringt uns das was. Selbstliebe ist natürlich auch gerade ein Trendbegriff, ist viel verpackt in, was weiß ich, Wellness, Self-Care, Wellbeing und was auch immer so für neumodische Begriffe es da gerade gibt. Ich denke, das kennt jeder von uns und mit Sicherheit ist es auch so, dass Selbstliebe oft auch falsch verstanden wird und dann eher so in Egoismus, Narzissmus, also so diese Selbstverliebtheit übergeht und dann irgendwo am Ende des Tages auch zu einer sehr destruktiven Selbstsucht werden kann. Allerdings kann man auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, wenn man das Thema von Grund auf verteufelt und sagt, oh, Selbstliebe, das ist ja Egoismus, hat ja was mit mir zu tun, an mich denken, ist nicht so cool, wie auch immer. Aber wenn man so denkt, dann, also wenn du dich selber nicht annimmst oder liebst, dann ist eigentlich die Konsequenz, dass du dich eher verachtest. Und das ist genauso destruktiv, wie wenn du dich nur um dich selbst drehst. Und das führt uns jetzt zur Frage, was ist eigentlich Selbstliebe und wie wird sie definiert? Und da möchte ich euch jetzt einfach mal so frei raus ein paar Antworten geben, die ich gefunden habe, so im Netz. Selbstliebe ist der achtsame, liebevolle oder eine achtsame, liebevolle Haltung sich selbst gegenüber. Wikipedia sagt, Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die allumfassende Annahme seiner selbst in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Der Begriff ist sinnverwandt, jedoch nicht vollständig synonym mit Begriffen wie Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstzuwendung, Selbstvertrauen oder Selbstwert. Was ich sehr spannend fand, in der modernen Psychologie gibt es Vertreter, die sagen, Selbstliebe ist die Grundlage dafür, andere lieben zu können. Sagt zum Beispiel der Erich Fromm, er hat im 20. Jahrhundert gelebt. Dann wird Selbstliebe auch oft als Voraussetzung für eine gute Verbindung zur Welt und den Menschen gesehen. Sie wird auch in der Regel immer abgegrenzt, also auch in der Psychologie, gegenüber Egoismus, Narzissmus, Selbstsucht und so weiter. Und auch noch ein Zitat von dem Erich Fromm. Es stimmt, dass selbstsüchtige Menschen unfähig sind, andere zu lieben. Sie sind jedoch genauso unfähig, sich selbst zu lieben. Ja, ich finde es spannend. Also vor allem, wenn wir uns später angucken, was in der Bibel zum Thema Selbstliebe steht, dann werden wir da so die ein oder andere Parallele finden. Also um das jetzt ganz mal zusammenzufassen, offensichtlich spielt es eine entscheidende Rolle, ob man gut oder schlecht mit sich umgeht. Und noch mehr, man hat die Verantwortung für sich selbst und wie ich mit mir selber umgehe, hat auch Auswirkungen auf mein Umfeld und den Umgang mit meinen Mitmenschen. Ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Es ist jetzt vielleicht nicht die Wahnsinnserkenntnis, also irgendwie weiß man das, ja, bin für mich verantwortlich, klar, außer wenn ich jetzt vielleicht 2 Jahre alt bin oder so, dann noch nicht. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, geht der Großteil der Menschen gut mit dieser Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber um oder nicht? Dazu jetzt auch einfach mal ein paar Eindrücke. In Deutschland gibt es jedes Jahr ca. 10.000 Suizide. Und die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch höher. Dann, ich weiß nicht, wer das von euch ab und zu guckt, so eine Diskussionsrunde, hart aber fair. Da ging es mal um das Thema Beauty Talk. Und haben die festgestellt, in Deutschland gab es 2018 920.000 Schönheits-OPs. 30% mehr als 2017. Und ein Zitat aus der Sendung ist auch, Schönheits-OPs sind das Fieberthermometer unserer an Narzissmus erkrankten Fassadengesellschaft. Also was steckt dahinter? Die Angst vorm Altern, die Angst davor, irgendwie nicht so dem Schönheitsideal zu entsprechen. Gesunde Selbstliebe? Fragezeichen. Was wir auch erleben, so dieser Selbstoptimierungswahn in Social Media, hier stop wasting time, work harder, immer alles besser machen, hier schön Tracker am Arm haben, damit man auch seine ganzen Herzfrequenzen und so weiter immer up to date hat und sich da optimieren kann. Also das ist so ein richtiger Hype, der aktuell auch noch anhält und grundsätzlich ist es auch nichts Schlechtes, mal zu gucken, wie ist so der Status quo in meinem Leben, wo kann ich vielleicht mal aus einer schlechten Gewohnheit rauskommen. Aber das Problem ist, da steckt oft auch was Destruktives dahinter, und zwar die Botschaft, ich muss mich erst selbst optimieren, bevor ich irgendwie gut genug bin. Und dann wundert man sich auch nicht über die nächste Statistik von Statista. Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund von Burnout seit 2004, ganz links, bis 2017, ganz rechts. Also die haben sich seit 2004 bis 2017 verneunfacht. Ja, nur noch arbeiten, rackern, machen, Familie, Sport, Sprachen lernen, kochen, backen, nähen, was auch immer, Aktien handeln, Wellnessurlaub. Nur keine Sekunde damit verschwenden, mal zur Ruhe zu kommen und irgendwie mal sich selber zu reflektieren. Das geht mit Sicherheit eine Zeit lang gut, aber irgendwann zieht es einem dann einen Stecker. Und die Folgen sind dann Depression, Arbeitsunfähigkeit vielleicht, kaputte Beziehungen. Was auch immer. Und zum Abschluss, wir streiten uns anscheinend auch gern, also wenn man sich so mal die Gerichtsverfahren in Zivil-, Arbeits-, Sozialgerichten anguckt, dann kommt man da irgendwie so in 2017, 2018 so immer gut über 2,5 Millionen. Und daraus stellt sich dann die Frage, ist es wirklich guter Umgang mit sich selbst, was wir so feststellen können. Und wenn ich nicht gut mit mir selber umgehe, folgt daraus dann guter Umgang mit anderen oder nicht? Also ganz offensichtlich klappt es nicht immer so gut. Und gesunde Selbstliebe ist also nichts Selbstverständliches. Ja, jetzt sagst du vielleicht, ja, das sind ja alles Beispiele aus der Gesellschaft. Bei uns Christen, da ist es ja ganz anders. Es sollte vielleicht so sein, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann macht es auch vor unseren Kirchen und Gemeinden nicht Halt. Da ist der Selbstoptimierungswahn dann vielleicht irgendwelche kalte Religiosität, destruktive Gesetzlichkeit oder so ein völliges Übereifern, immer alles für den Herrn. Und dabei gehen die Beziehungen zu uns selbst, unsere Gottesbeziehungen und auch die Beziehung zu unserem Nächsten irgendwie vor die Hunde. Und wir stehen irgendwann da und sind leer und ausgebrannt und sagen, also hier kann ich nicht mehr. Oder man zieht sich zurück, konsumiert nur noch, alles ist nur ein Ritual. Man macht es halt so, weil man als Christ halt in den Gottesdienst geht. Aber im alltäglichen Leben ist irgendwo Stillstand. Es ändert sich gar nichts. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, göttliche Prinzipien funktionieren. Aber man muss sie auch anwenden im Alltag, sonst herrscht Stillstand. Und ich glaube, gesunde Selbstliebe hat sehr viel damit zu tun, dass man sich selbst gegenüber schonungslos ehrlich ist und auch bereit dazu ist, sich mit sich zu befassen. Und die Bibel hat zu dem Thema eine sehr, sehr umfangreiche und klare Haltung, in die ich euch jetzt mit reinnehmen will. habe am Anfang ja schon kurz das Thema Verantwortung angerissen. Also jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und da möchte ich jetzt mal anknüpfen. Mit einem ganz einfachen Beispiel. Es gibt Verantwortungsbereiche, für die bin ich zuständig. Und es gibt Verantwortungsbereiche, für die bin ich nicht zuständig. Zum Beispiel meine Zähne putzen. Muss ich selber machen. Sonst habe ich irgendwann verfaulte Stummel im Mund. Ist nicht so cool. Aber ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, deine Zähne zu putzen oder deine oder die von meinem Nachbarn. Das muss der schon selber machen. Also es gibt eine klare Abgrenzung, mein Verantwortungsbereich, Verantwortungsbereich des anderen. Und die Bibel grenzt im Bereich Selbstliebe auch ab. Und da hat der erste Vers für heute, Sprüche 4,23. Da steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. In der Luther-Übersetzung steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß, also da steht was Aktives dahinter. Oder anders ausgedrückt, und das ist jetzt der erste Punkt für heute, du hast die Verantwortung für dich und dein Herz, das steckt dahinter, nicht jemand anders. Ja, weil man kennt ja häufig auch die Verhaltensweisen, die anderen sind schuld, wie es mir geht, die Umstände sind schuld, wie es mir geht, oder vielleicht auch Gott ist schuld, wie es mir geht. Ja, also wenn die Umstände besser wären, wenn alle anderen netter zu mir wären, wenn ich einen besseren Job hätte oder mehr Geld verdienen würde oder einen Porsche in der Garage hätte, dann würde es mir besser gehen. Tatsächlich? Also beim Thema Autos kann ich euch sagen, ob du jetzt in einem Polo sitzt oder in einem Porsche 911, macht für dich als Mensch keinen Unterschied. Du hast die gleichen Probleme, gleiche Persönlichkeit, gleichen Themen, an denen du arbeiten musst. Also ist das wirklich das? Oder man redet dann auch gerne über die Fehler von anderen, meistens halt auch in deren Abwesenheit. Also, Mensch, du, da muss ich dir mal was erzählen, was der sich wieder geleistet hat oder wie kann man das nur machen. Oder auch Unvergebenheit, also irgendwie vor 2 Jahren hat der mich mal sehr verletzt und jetzt will ich eigentlich nichts mehr mit dem zu tun haben. Also man befindet sich so irgendwo in der klassischen Opferrolle. Also Verantwortlichkeit und Schuld verlagere ich von mir auf andere weg. Das ist natürlich sehr bequem, weil ich kann ja immer beleidigt sein und im Selbstmitleid versinken, weil die anderen sind ja schuld. Da muss ich ja nichts an mir ändern. Oder ja, es bedeutet für dich selber im Umkehrschluss aber dann oder letztendlich deine persönliche Weiterentwicklung und dein Wachstum im Glauben stehen still. Und die Bibel sagt, dass wir uns eben gerade nicht damit beschäftigen sollen, was die anderen alles falsch machen, Klammer auf, weil man selber macht auch nicht alles richtig und verhält sich auch nicht immer korrekt, Klammer zu. Sondern, dass wir darauf achten sollen, gibt es ja dieses schöne Gleichnis, uns selbst den Balken aus dem Auge zu ziehen. Ja, dieses Gleichnis, wir gucken auf den Splitter im Auge des anderen und selber haben wir hier so einen Dachpfosten im Gesicht hängen. Wenn man sich ehrlich mit sich selbst beschäftigt, wird man feststellen, ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler, ich verletze andere und ich brauche Vergebung, um einfach Schritte weiterzugehen können. Und das immer wieder. Und Selbstliebe ist auch so ein Prozess, das ist ein Entwicklungsprozess. Und mit dem wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer beschäftigen, was dazu in der Bibel steht. Der Wilfried hat es ja anfangs schon gesagt, dieses Thema, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es steht im 3. Mose. Zum Beispiel, räche dich nicht selbst und trage deinen Volksgenossen nichts nach. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also das ist eine krasse, autoritäre Aussage. Er sagt Gott selbst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein paar Verse später wiederholt er es nochmal, auch 3. Mose. Jesus sagt, als er in der Diskussion ist mit den Pharisäern über auch so, was ist richtig und falsch, da wird er gefragt, was ist das wichtigste Gebot vor allen? In Matthäus 22, ab Vers 36, fragte er ihn. Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Paulus wiederholt es nochmal in diversen Briefen. Also es steht im Alten Testament, es steht im Neuen Testament, es zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Und ich finde es auch krass, dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie jetzt hier im Galaterbrief, wo gesagt wird, dann ist das ganze Gesetz erfüllt. Also das ist wirklich ein krasses Statement, ne, wenn wir uns mal überlegen, worüber streiten wir uns immer so mal, so Kleinigkeiten, komme ich jetzt im Anzug in Gottesdienst oder in der Jogginghose, jetzt mal nur ein blödes Beispiel, aber einfach so Nichtigkeiten, wo wir uns oft in die Haare kriegen. Und dabei geht es eigentlich nur darum, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Schauen wir uns diese Aussage mal genauer an. Jetzt wird es ein bisschen mathematisch, Verzeihung, aber ist ganz einfach. Das Ganze ist mathematisch gesehen eine Gleichung. Das heißt, die eine Seite ist das gleiche wie die andere Seite, sonst ist die Gleichung nicht wahr. Das heißt, wenn auf der einen Seite jetzt eine 0 stehen würde, steht auch auf der anderen Seite eine 0. Also im Klartext, wenn wir uns selbst nicht lieben, dann lieben wir unseren Nächsten nicht und können das gar nicht. Und umgekehrt, also auch wenn wir unseren Nächsten nicht lieben und nur uns selber denken, dann lieben wir uns trotzdem auch nicht selbst. Wir erinnern uns an das Zitat aus der Psychologie. Spannend. Aber Jesus spricht jetzt ja auch in diesem Vers über die zwei größten Gebote auch von der Liebe zu Gott. Na, also wir sollen ja Gott lieben, das ist ja, vielleicht sagst du, ja, das ist ja das Wichtigste. 1. Johannes 4, 20 bis 21, da steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Also nochmal zusammengefasst, wenn wir uns selbst nicht lieben, können wir auch unseren Nächsten nicht lieben. Und wenn wir unseren Nächsten nicht lieben, dann können wir auch Gott nicht lieben. Das ist der Zusammenhang dahinter. Und man kann auch ganz klar sagen, Selbstliebe ist ein Gebot Gottes, das in der ganzen Bibel steht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben schon viele auch negative Beispiele heute gehört, wie funktioniert denn jetzt gesunde Selbstliebe und wie funktioniert es nicht? Wie liebe ich mich eigentlich selbst? Wie geht es im Alltag? Und das führt uns dann direkt hin zu einem anderen wichtigen Thema und es ist das Thema Identität. Also die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer gibt mir Wert? Wie beantworten wir die Frage? Also wenn dich jetzt jemand fragt, wer bist denn du eigentlich? Na, meistens ist es so der klassische Freundebuch-Style, Name, Alter, Beruf, Titel, Körpergröße, Augenfarbe, Haarfarbe, Hobbys. Aber ist das schon wirklich alles? Ist das deine ganze Identität? Oder wie definierst du dich vielleicht? Ist es dein Status? Na, hast du irgendwie Professor, Doktor, sonst wie viel? Oder ist es dein Aussehen, die teure Handtasche, das teure Auto, das dicke Bankkonto oder einfach was andere von dir halten, du bist so total beliebt oder auch vielleicht deine Stellung in der Gemeinde, was auch immer. Da stellt sich dann aber die Frage, sind es wirklich Fundamente, die tragen? Und es ist interessant, mal drüber nachzudenken. Ist es gut, wenn wir uns ständig vergleichen oder auch beneiden oder immer nach mehr und größer, höher, weiter streben? Oder auch so die Themen, meine Eigenschaften, also wie ich geschaffen bin, was weiß ich, deine Intelligenz, dein Aussehen, deine ganzen Fähigkeiten und Talente, haben wir uns die selber zuzuschreiben? Kann man darauf stolz sein? Oder sind es vielleicht Geschenke unseres Schöpfers, die wir einfach nur dankbar annehmen können? Ich habe jetzt zum Thema Identität ein kurzes Video für euch, weil ich finde, dass es das sehr gut auf den Punkt bringt.
Heute bin ich hier, morgen bin ich dort, die einen kennen mich als das, die anderen kennen mich als jenes. Aber kennst du diese Frage, wer bin ich wirklich im Letzten, im Tiefsten? Die meisten Menschen stellen sich die Frage erst in einer Krise, wenn irgendwas zerbricht. Wer bin ich denn ohne diesen Beruf? Wer bin ich ohne diese Beziehung? Wer bin ich denn eigentlich noch, wenn meine Kinder aus dem Haus sind und ich jede Menge Zeit habe? Und da merken wir, dass wir unsere Identität ganz leicht an falschen Dingen festmachen. Meistens an dem, was andere Leute sagen oder an dem Status und dem Erfolg, den ich habe oder an Besitztümern und an der Macht und dem Einfluss, den ich habe. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus in der Wüste ist und der Versucher an ihn herantritt und ihm genau diese Angebote macht. Er sagt, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann zeig deine Macht und dann mach was, dass alle Leute sehen, wie cool du bist und dann gebe ich dir Macht und so weiter. Und Jesus lässt sich auf den Deal nicht ein und sagt stattdessen immer nur, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Damit sagt Jesus, Ich hole meine Identität nur aus dem, was der Vater über mich sagt. Und das, mein Freund, ist im Letzten und im Tiefsten die einzige Quelle für wahre Identität. Denn dein Schöpfer hat dich gemacht und hat keinen Menschen um Rat gefragt. Er hat dich gemacht, ohne von dir zu verlangen, dass du jetzt in Gegenleistung dir dein Sein erst verdienst. Wenn du rausfindest, dass du geliebt bist oder wie Jesus diese Stimme hört, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, dann löst sich die Frage, wer du wirklich bist, nach und nach auf. Weil tatsächlich bist du eine Summe von unterschiedlichen Eigenschaften, aber du musst deine Identität dann nicht mehr festhalten und verteidigen und auch nicht an den äußeren Sachen festmachen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Stimme in deinem Leben erfährst, die sagt, egal was du sonst noch bist, Mann, Frau, alt, jung, erfolgreich oder nicht, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter und es ist eine Würde und eine Identität, die du nie verlieren wirst.
Bringt es hier sehr gut auf den Punkt. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also dein souveräner Schöpfer hat dich geschaffen, so wie du bist. Du musst dir dein Sein nicht erst verdienen, also wir müssen uns nichts erkämpfen. Jeder Mensch bezieht seine Identität aus einer Summe von unterschiedlichen Eigenschaften, Talenten, Prägungen, was auch immer. Aber als Christen müssen wir unsere Identität nicht irgendwie durch Alleinstellungsmerkmale oder irgendwelche Äußerlichkeiten definieren oder herausstellen. Gott gibt uns Identität und Würde, seine Kinder zu sein. Und diese Zusage, die ist nicht an Bedingungen geknüpft. Das ist echt genial. Gott hat uns geschaffen, gibt uns Identität und stattet uns aus mit unseren einzigartigen Eigenschaften. Und durch Jesus sind wir gerechtfertigt und freigesprochen von unserer Schuld. Upsi, das war ein bisschen zu viel. 1. Johannes 4, 9 bis 11. Einfach noch ein paar Verse, die das ergänzen. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Ja, also Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist eine unverdiente Gnade. Und er gibt uns unsere Identität und befähigt uns zu lieben. Und wie sollen wir einander lieben? Wie uns selbst. Noch ein zweiter Vers, auch aus 1. Johannes, Verse 15 bis 17. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gottes Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert das, wenn ich in dieser Selbstliebe im Alltag lebe? Und dazu wollen wir uns jetzt einfach nochmal 7 biblische Prinzipien angucken. Thema Nummer 1, dich selbst so annehmen, wie Gott dich angenommen hat. Bibelvers dazu aus Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Denn dadurch wird Gott geehrt. Also nimm dich selbst an, akzeptier dich, deine Eigenschaften, deine Fehler. Sei dankbar für das, was Gott dir gegeben hat. Bleib da aber auch nicht stehen, sondern lass dich auch von Gott verändern, Step by Step. Und genauso nimm aber auch deinen Nächsten an, der macht auch Fehler, macht auch nicht alles richtig. Hüte dein Herz. Wir haben vorhin schon den Vers dazu gelesen. Also das Thema, frag dich ehrlich, wie geht's mir wirklich? Wo habe ich Mangel? Wo sind Situationen in meinem Leben, die einfach destruktive oder Quellen von destruktiver Energie sind? Also das Thema, achte darauf, womit du dein Herz füllst. Und die Bibel gibt uns da gute Hinweise. Einmal mit was wir sie nicht füllen sollen. Galater 5, also unser Herz nicht füllen soll. Galater 5, 19 bis 21. Das ist jetzt nur mal zusammengefasst, die Eigenschaften. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel. Ja, also wenn wir über uns selber nachdenken und feststellen, hey, irgendwo in meinem Herzen, da ist Streit, da ist Eifersucht oder irgendwelche andere von diesen Dingen, dann müssen wir so ehrlich sein mit uns selber und die Themen dann auch angehen. Die Bibel sagt uns natürlich nicht nur, was schlecht ist, sondern auch, was die guten Dinge sind, mit denen wir unser Herz füllen sollen. Habe ich jetzt auch zusammengefasst aus Kolosser 3, 12 bis 17 und Galater 5. Barmherzige Zuneigung, Güte, Demut, Milde, Geduld, Bereitschaft zur Vergebung, Liebe, Frieden, Dankbarkeit, Raum für das Wort Gottes, Weisheit, Lobgesang, Freude, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel ist Wachstum und Heiligung. Und zwar einmal geistig, dann auch körperlich, ne, du sollst auch deinen Körper irgendwie nicht verlottern lassen, geistlich, also das Glaubensthema, und sozial, also im Umgang mit den Mitmenschen. Da gibt es so einen Vers aus Lukas 2, da steht, Jesus nahm zu an Weisheit, also geistig, Alter, also ja, das ist so das Körperliche, Gnade bei Gott, geistlich, und Gnade bei den Menschen, sozial. Und Jesus betet auch in Johannes 17 für seine Jünger und er bittet den Vater, heilige sie in der Wahrheit und dein Wort ist die Wahrheit. Also es ist das Thema Selbstliebe, das ist ein Weg und wir dürfen nicht so stehen bleiben in unserer Situation, sondern wir müssen auf Gott gucken, in sein Wort gucken und dann Schritte gehen in Richtung von einer positiven Lebenseinstellung, positiven Lebenswandel. Dritter Punkt, deck die Lügen auf, die du über dich selbst glaubst und hör auf, dich permanent zu vergleichen. Also so Themen kennt, denke ich, jeder, ich bin nicht gut genug oder auch, was es immer so ein bisschen runterspielt, ja, gerade bei uns Männer immer so, Indianer kennt keinen Schmerz oder typisch fränkisch, passt schon, ja, alles nicht so wichtig. Oder auch so Themen, ja, mit mir kann Gott eh nichts anfangen, das brauche ich gar nicht erst damit anfangen. Ja. Das sind wirklich Lügen. Und solche Lügen müssen wir aus unserem Denken verbannen und uns daran erinnern, dass wir von Christus unangeschränkt angenommen sind und uns auch selber annehmen können. Auch Verse dazu, Hebräer 12, 15, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Ja, also wenn wir solche Selbstlügen über uns glauben, dann hat es nicht nur destruktive Auswirkungen auf uns selber und unser eigenes Denken und Handeln, sondern das projiziert man dann auch so in seine Umgebung. Galater 5, 26, wir sollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Das ist so dieses Vergleichen-Thema, das auch oft sehr destruktiv sein kann. Vierter Punkt, mach Schluss mit Selbstverachtung und Gesetzlichkeit. Also man könnte auch sagen, sei gnädig mit dir selbst. Ja, vielleicht kennt ihr solche Gedanken irgendwie, ja, Jesus vergibt mir und ist auch alles toll, aber irgendwie, ich habe so große Fehler gemacht, ich kann mir selber da nicht vergeben. Ja, das sind genauso zerstörerische Gedanken und Lügen, die dem widersprechen, was Gott über dich denkt. Und wir brauchen nicht versuchen, uns irgendwie durch unser Tun oder Handeln oder Verhalten selber vor Gott zu rechtfertigen. Das funktioniert nicht. Ne? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir verlassen uns auf die Gnade, die wir in Jesus annehmen können und sind dadurch frei und erlöst. Oder wir versuchen selber, das Gesetz zu halten und immer alles richtig zu machen, aber da werden wir scheitern. Und wenn ich so eine Haltung habe, immer alles richtig machen und nie was falsch machen, dann lande ich irgendwann in der Selbstverachtung. Weil ich kann mich selber nicht leiden, weil ich schaff's nicht. Ich probiere es die ganze Zeit und immer wieder klappt es nicht. Und bei den anderen ist es genauso, also du kannst dann auch nicht leiden. Und die Bibel ist an dem Punkt wirklich sehr deutlich. Da wollte ich jetzt auch ein paar Verse noch dazu vorlesen. Galater 3, 11. Es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Galater 5, 4, wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, habt ihr euch von Christus getrennt und die Gnade verloren. Epheser 1, 7, durch ihn, also durch Jesus, wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle unsere Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Römer 8, 1, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Und 1. Johannes 4, 18, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe noch nicht ihr Ziel erreicht. Fünfter Punkt, Achtung vor falscher Selbstliebe, also vor Egoismus, vor Narzissmus, vor Selbstsucht. Ja, man kennt es auch oft so, ich denke jetzt mal nur noch an mich, weil ich habe die ganze Zeit so viel Stress und so viel Arbeit und was auch immer. Also so ein Wellnessurlaub nach dem nächsten oder Partys, viel Alkohol oder Kaufsucht, also irgendwie hier Shoppingtour jede Woche und die ganzen Kaufhäuser leer kaufen. Das Problem dran ist, das ist vielleicht so eine kurzfristige Befriedigung, aber eigentlich, letztendlich ist es eine Ersatzdroge. Also du versuchst dich zu füllen mit diesen Dingen und dieser Mangel, den du aber eigentlich hast in deinem Herzen, wird dadurch nicht gelöst. Und es wird immer zerstörerischer, weil du brauchst immer mehr und immer mehr und immer mehr. Es reicht dann nicht mehr der, was weiß ich, S. Oliver-Anzug, dann muss es der Boss sein oder Armani oder was auch immer. Oder dann reichen die 300 PS nicht mehr, sondern müssen es 500 oder 600 sein. Solche Sachen, das ist am Ende ist es Selbstsucht und die endet immer in der Selbstzerstörung. Da ist die Bibel auch sehr deutlich, 2. Timotheus 3, 2 bis 4. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten, ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Was an der Stelle wichtig ist, es ist völlig in Ordnung, sich mal was zu gönnen. Das ist damit auch gar nicht gemeint. Das gehört auch zur Selbstliebe dazu, mal sich was zu gönnen. Aber wenn ich mir nur noch was gönne und nur noch konsumiere und nicht meine Probleme und meinen Mangel, den ich erkenne, wenn ich über mich nachdenke, angehe und mir wirklich ehrlich die Frage stelle, wo kommt es her, mit welchen Dingen fülle ich mein Herz? Ja, ihr erinnert euch an die Eigenschaften aus der Bibel. Und ist mein Herz mit guten Dingen gefüllt oder mit schlechten? 6. Punkt, auch sehr wichtig, bei allem oder aller Selbstpflege, Selbstliebe, ist auch das Thema der Blick auf Gott ganz, ganz wichtig. Also in Jesus bleiben und ihm vertrauen. Ja, es ist wichtig, dass ich meine Gottesbeziehung aufrechterhalte und dranbleibe. Das kann ganz individuell sein, wie man das macht. Also beim einen ist es früh aufstehen und Bibel lesen, funktioniert bei mir zum Beispiel gar nicht. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Aber du musst dein eigenes Ritual haben, deine eigene Vorgehensweise, wie du dieses Thema in Jesus bleiben, dranbleiben, für dich leben kannst. Ja, Jesus sagt in Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt gute Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Na, ich finde in dem Zusammenhang auch immer die Frage ganz spannend, dass man sich selber immer mal wieder stellt, magst du deinen Gott? Da wird jetzt wahrscheinlich die meisten von uns sagen, ja logisch, klar. Dann die zweite Frage, warum verbringst du dann so wenig Zeit mit ihm? Na, also immer mal wieder ehrlich werden mit sich selbst, hilft mir da zumindest immer sehr. Na, also Zeit mit ihm verbringen. Jakobus 1, 22, 5. Es genügt nicht, das Wort nur zu hören, so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Jeder, der das Wort nur hört, nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, läuft davon, hat schon vergessen, wie er aussah. Doch wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft, in das Gesetz der Freiheit, wer es immer vor Augen hat und nicht vergisst, was er wahrnimmt, sondern danach handelt, der wird dabei glücklich und gesegnet sein. Na, wir erinnern uns, das Gesetz ist erfüllt, wenn du deinen Nächsten liebst, wie dich selbst und Gott liebst. Matthäus 6, 30. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glauben ist zu klein. Also das Thema Vertrauen. Nächste Vers auch. Ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das ist das, was Jesus sagt. 7. und letzter Punkt, dein Nächsten lieben. Gehört auch zur Selbstliebe dazu. Philipper 2, 4. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten. Interessiert euch für die anderen und für das, was sie tun. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein, nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Ja, also Freude, Genuss ist nichts Negatives. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen und Gutes zu tun. Ja, es ist nichts Schlechtes, Geld zu haben, aber es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Sie sollen reichlich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen, immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Hier stehen nochmal alle Punkte zusammengefasst. Dich selbst zu annehmen, wie Gott dich angenommen hat. Hüte dein Herz. Deck die Lügen, die du über dich selbst glaubst, auf und hör auf, dich permanent zu vergleichen. Mach Schluss mit Selbstverachtung und Gesetzlichkeit. Achtung vor falscher Selbstliebe. In Jesus bleiben, ihm vertrauen und deinen Nächsten lieben. Wir sind jetzt fast am Ende angelangt und haben jetzt ganz, ganz viele Aussagen aus der Bibel gelesen. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel. Es lohnt sich auch, das im Kontext mal zu lesen, weil ich jetzt viel zu den Themen dazu rausgenommen habe. Und ich möchte jetzt aber auch nochmal über den Alltag sprechen. Also einfach ein paar praktische Tipps, wie kann ich in meinem Alltag gut für mich sorgen. Das ist jetzt mit Sicherheit keine vollständige Trickkiste und du musst auch immer für dich selber überlegen, was passt bei deinem Leben am besten, aber einfach so ein paar Punkte. Punkt Nummer 1, Sabbat. Also 24 Stunden pro Woche am Stück nichts arbeiten. Nur das tun, was deiner Beziehung zu Gott gut tut, deiner eigenen Freude gut tut oder anderen Beziehungen dient. Ja, by the way, ist auch ein Gebot Gottes und ein göttliches Prinzip. Offline, also mal weg von der Informationsflut in Medien, Smartphone, Fernsehen, was auch immer, mal hin zur Ruhe. Was weiß ich, ob du das mal am Wochenende machst, im Urlaub oder am Sonntag, ganz individuell, aber mal die Informationsflut abschalten. Fasten, also bestimmte Dinge für einen gewissen Zeitraum mal bewusst weglassen. Ja, das reduziert deine Aktivität und mehr Ruhe kehrt ein und so dein Stress- und Aktivitätslevel wird gesenkt. Was auch immer du weglässt, muss ja nicht nur Essen sein, es können alle möglichen Dinge sein. Natur, Zeit in der Natur wirkt eigentlich immer belebend und ist gesund. Und durch die Schöpfung sehen wir die Pracht und die Herrlichkeit unseres Gottes, die uns daran erinnert, dass er uns liebt und uns in die Identität gibt. Einsamkeit ist jetzt nicht im negativen Sinn gemeint, sondern einfach sich ab und zu mal bewusst in Stille und Ruhe zurückzuziehen und mal mein Leben zu reflektieren. Zeit in Bibel und Gebet, also regelmäßig auftanken, dranbleiben, die Beziehung zu Gott auch im Alltag aufrechterhalten. Herzensaustausch, also gute Freundschaften oder einfach auch Zeit mit dem Partner verbringen, gute Gespräche und fruchtbaren Austausch, einfach der Positives pflegen. Sport und Bewegung, hier geht es jetzt nicht irgendwie um Wettkampf oder die Bikini-Figur, sondern Bewegung aktiviert, ist gesund, bringt Schwung ins Gehirn und wie gesagt, Selbstliebe heißt ja auch, sich gut um seinen Körper zu kümmern. Schlaf, da geht es jetzt einfach mehr um das Thema, achte drauf, dass du nicht ständig permanent über deine Grenzen gehst. Also immer mal genug ausruhen. Kunst und Literatur, also einfach Themen, die schön sind, die uns mal rausholen aus dem Alltag, positive Impulse geben können. Ist vielleicht nicht immer bei allem so bei Kunst und Literatur, aber mal ein schönes Buch, mal ein Konzert, Museumsbesuch, was auch immer in die Richtung. Und zum Schluss Seelenfreude. Also das Thema, baust du regelmäßig in dein Leben Dinge ein, die vielleicht nicht unbedingt sein müssen, aber einfach schön sind. Ja, wir sind nicht gemacht, um ständig nur zu funktionieren und zu arbeiten. Also das Thema ganz individuell, deine Herzensfreude. Keine Ahnung, was kann alles sein. Angeln, spazieren gehen, Cabrio fahren oder der Spieleabend mit Freunden, was auch immer. Weil wenn wir uns erinnern an die Verse zuletzt, was will Gott für uns? Er will Leben im Überfluss, wirkliche tiefe Freiheit. Ja, nicht so eine scheinbare Freiheit, so nach dem Motto, ja, ich kann ja tun und lassen, was ich will, sondern wirkliche Freiheit, aus der dann auch gute Beziehungen resultieren. Ich möchte es abschließen mit dem Gebet des Jabez. Ihr erinnert euch vielleicht, die Birgit hat auch schon mal drüber gesprochen. Es passt einfach auch gut zu dem Thema Selbstliebe. Ein Mann namens Jabez war aber angesehener als all seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Er war es, der zum Gott Israels betete. Segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue, und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Ja, das heißt nicht, dass irgendwie Christsein bedeutet, dass wir immer alles verstehen und dass immer alles leicht und schön locker flockig ist und dass diese Gottesbeziehung, die wir pflegen, so ein Rundum-Sorglos-Paket ist. Also wir brauchen uns nur in die Hängematte legen und es läuft schon alles. Das heißt es gar nicht. Es kann auch mal schwierig werden, anstrengend. Wir können auch mal vielleicht verschiedene Dinge in unserem Leben nicht verstehen. Aber als Christen können wir uns darauf verlassen, dass wir in Christus Jesus jemand haben, der uns kennt, unsere Situation und Probleme kennt und der uns was gönnt und auf den wir uns verlassen können. Und damit sind wir durch. Ich fasse nochmal zusammen. Du bist verantwortlich für dein Herz. Achte darauf, womit du dich füllst. Wie du mit dir umgehst, hat Auswirkungen auf dich, auf andere und deine Gottesbeziehung. Liebe dich selbst, also frag dich ehrlich, wie geht's mir wirklich? Und setz dich dann mit den Ursachen deines Mangels auseinander und find raus, wo du dich vielleicht auf Ersatzdrogen einlässt, wo Lügen in deinem Leben Raum finden, und verbann diese Themen konsequent aus deinem Leben. Und zu guter Letzt vertrau Gott dein Herz an, der um dich weiß, der dir voll einschenkt, und bau auf ihn. Denn er will dir Leben im Überfluss schenken. Er gönnt dir was. Gönn dir was und folg ihm nach. Amen.